Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Sarah, es ist wieder Buchmesse. Das heißt, wir feiern unseren 4. Geburtstag und wie könnte man den schöner feiern als mit anderen Menschen zusammen? Und deswegen sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, einen Special Guest, nämlich bei uns zu Gast ist heute jemand, ja, der sich dem Fantasy zugeschrieben führt oder die, sage ich natürlich besser, Fantasy gerne schreibt und die ja nicht zuletzt für den Seraph Award nominiert worden ist für ihren Titel Nachtlügen. Wir begrüßen heute bei uns Lisanne Surburg. Hallo Lisanne!
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns natürlich auch besonders. Schön, dass du da bist, liebe Lisanne.
Für uns ist das wirklich special, wenn man ein Buch zur Vorbereitung liest, mit dem Hintergedanken danach die Autorin direkt löchern zu können, Fragen stellen zu können. Das ist wirklich nochmal was ganz Besonderes. Und ja, wie du schon gesagt hast, kaum zu glauben, aber war 4 Jahre Podcast-Autorin im Porträt. Und mit der schönen Tradition zum 3. Mal in Folge zur Buchmesse als kleines Spezial die Autorin direkt zu Gast zu haben.
Genau, und diesmal vergesse ich es nicht. Und zwar möchten wir uns auch ganz herzlich einmal bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. So ganz langsam kriegen wir nämlich mit, dass wir das nicht nur so für uns und 10 weitere Leute machen, die uns zuhören, sondern es sind dann doch schon irgendwie so über 1000 Menschen, die regelmäßig ja uns zuhören im Monat. Und das ist für so ein kleines Format wie uns doch was ganz Besonderes. Also vielen, vielen Dank an euch. Und ja, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann schmeißt doch 1-2 Taler in unsere Kaffeekasse. Den Link findet ihr auf unserem Instagram-Account. Das gibt uns einfach die Möglichkeit, den Podcast zu hosten, beziehungsweise ja die Hostinggebühren mitzutragen. Und unser Ziel ist einfach, den so lange wie möglich werbefrei zu halten. Das heißt, wenn ihr das nicht macht, gibt es bald Werbung. Genau, aber ja. Genug davon. Mir fällt das immer schwer. Ich denke da so gut wie nie dran, das ja anzukündigen, dass wir sowas haben, weil wir uns doch immer sehr schnell unseren Autorinnen widmen wollen. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Das werden wir jetzt machen. Und wir reden, wie gesagt, heute mit Lisanne Surburg, nicht über sie. Also je nachdem, wie es so läuft.
Mal schauen.
Und genau, du hast uns dein Buch Nachtlügen mitgebracht, was ja 2025 erschienen ist im Klett-Cotta Verlag. Darum soll es heute gehen. Es geht vor allem auch um das Thema Träume. Um genau zu sein, geht es um das Thema Albträume. Und da muss ich jetzt, bevor ich mich ja der Lisanne widme, einmal mit Sarah sprechen, weil du hast nämlich gesagt, dass du beim Lesen Albträume hattest.
Also nicht, weil ich das Buch zu schlecht fand, das war jetzt vielleicht missverständlich, aber es war für mich wirklich beim Lesen von Anfang an so, dass ich mich bewusst mit meinen eigenen Träumen auseinandergesetzt habe, unwillkürlich irgendwie. Und wirklich die ersten 3-4 Tage des Lesens habe ich wirklich ganz rege geträumt, Gutes und manchmal auch ein bisschen Böses, aber das war für mich total spannend, weil ich eigentlich sonst ein Mensch bin, der sich gar nicht an seine Träume erinnert. Das war wirklich ganz bemerkenswert.
Ja, spannend. Bei mir ist es so, ich erinnere mich ganz oft an meine Träume. Und das ist alles einfach nur absolut bizarr und weird. Lisanne schildert in ihrem Werk die Träume der Träumenden eigentlich sehr plastisch und sehr greifbar. Und damit kommen wir auch schon zum Inhalt des Buches. Und zwar haben wir es hier mit Isra zu tun. Das ist ein Nachtalb, die in der Welt der Menschen lebt, die auch so von diesem nicht zu unterscheiden ist. Und ich erinnere mich, wir haben uns ja bei der Lesebühne kennengelernt, die ich zusammen mit einem Kollegen moderiere. Und da hast du ein Bild gezeigt. Und das ist von Johann Heinrich Füßli aus dem Jahr 1781. Und das ist natürlich meine erste Frage. Wie kam der Impuls zu Nachtlügen? War es tatsächlich dieses Bild oder gab es da ja einen ganz bestimmten Moment, der dich dazu gebracht hat, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich hatte schon immer so ein Faible für düstere, fantastische Geschichten. Und es ist schön, dass du dieses Bild gerade erwähnt hast, denn das kenne ich noch aus dem Deutschunterricht. Und irgendwie hat mich das nicht losgelassen über viele Jahre, auch wenn mein Deutschunterricht in der Schule jetzt schon ein paar Jahre her ist. Das war so, als wir die Romantik besprochen haben, die verschiedenen Epochen, da tauchte immer wieder dieses Bild auf. Und ich fand das so spannend. ich fand das so interessant, diese Figur mir da anzusehen, wie die guckt und was sie da macht und wie die aussieht. Diese hässliche kleine Albtraumfigur eigentlich, also ein Alb, ein Nachtmar, so heißt das Bild ja auch, der Nachtmar, sitzt auf diesem Bild auf der Brust einer schlafenden Frau und gibt ihr eindeutig gerade den Albtraum. Also er ist der Grund für den Albtraum, den sie hat. Das fand ich irgendwie unglaublich spannend, dass diese Figur so garstig ist und so hässlich und so, ja, ganz scheußliche, kleine, verschrobene Figur. Da habe ich mir gedacht, das möchte ich irgendwie aufgreifen. Also diese Kreatur möchte ich irgendwie mal in den Mittelpunkt stellen. Und nun sieht Isra natürlich nicht aus wie diese Kreatur. Du hast ja gerade schon gesagt, sie ist von Menschen nicht zu unterscheiden. Aber ich habe mit diesem Bild trotzdem ein bisschen gespielt, weil das natürlich so das vorherrschende Bild des Alps ist, dieser Folklorefigur. Und ich glaube, sie ist sich nicht so ganz sicher, ob sie es jetzt beleidigend findet oder ganz witzig, dass sie so dargestellt wird, sie und ihresgleichen. Aber auf jeden Fall kann man eigentlich schon sagen, dass dieses Bild mit ein Auslöser war, ja.
Du hast es gerade schon angesprochen, weil das Bild kommt tatsächlich ja auch im Buch vor, ne? Also es hängt im Haus der Großmutter von Isra und wird da auch immer wieder ja aufgegriffen und erwähnt. Also schaut euch dieses Bild auch einfach mal an, das ist wirklich sehr gruselig. Und es gibt auch, der hat das ja öfter gemalt, habe ich rausgefunden. Also es gibt wirklich auch verschiedene Versionen davon. Also total spannend. Und jetzt ist die Frage, ich habe die Erinnerung beim Lesen, dass es da auch diesen einen Satz gab, dass die Namen der Albe, also zum Beispiel Isra, auch immer irgendwie mit Träumen zusammenhängen. Ne? Die sind ja alle in dieser Gemeinschaft oder Organisation da strukturiert, die sich ja auch REM, also REM nennt, ne? Wie die Schlafphase. Und da gibt's ja immer wieder diese Bezüge zum Traum. Wie bist du an die Namensgebung rangegangen von den verschiedenen Figuren? Dann haben wir ja auch Marek, der genau da im Tschechischen verortet ist, ne? Das was jetzt kein Alb ist, sondern ein Mensch. Wie bist du da bei der Namensfindung vorgegangen? Gerade was die Albe angeht. Sag ich das eigentlich richtig? Albe? Ja. Die Albe?
Also ehrlich gesagt glaube ich, man könnte beides sagen. Ich habe mich, glaube ich, für die Albe entschieden.
Ja, genau.
Ja, da habe ich ehrlich gesagt recherchiert nach Bedeutungen. Bin von der Bedeutung ausgegangen und habe dann geschaut, was passt, was gefällt mir, was passt zu der Figur, was passt auch von der Bedeutung her. Das sind alles Bedeutungen, die irgendwie mit der Nacht, mit den Sternen zu tun haben. Also irgendwie was, wo die Albe sich drin zu Hause fühlen. Und das ist in der Albgesellschaft so ein kleiner Insider, dass sie ihren Kindern gerne Namen geben, die irgendwie so einen kleinen Hinweis geben, dass das ein Alb ist. Und darum sind es teilweise sehr ungewöhnliche, sehr seltene Namen. Isra bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht ganz arg vertue und das jetzt nicht vergessen habe, Reise durch die Nacht oder so in etwa in diese Richtung. Das fand ich sehr schön. Ihre Mutter Stella, der Stern natürlich. Ja, Orphea schlägt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil die von Orpheus kommt, aber das passt auch ganz gut. Ja, also da bin ich wirklich von der Bedeutung hergegangen. Und ja, Marek ist als Mensch, hat er keinen Namen, der jetzt unbedingt in diese Reihe passt. Das ist einfach ein Name, der mir gefallen hat, ehrlich gesagt.
Heißt tatsächlich der Mächtige, der Kampfbereite, weil der auch in der Geschichte von mir auftaucht und ich den Namen damals recherchiert habe. Deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben und dachte, ach krass, jetzt siehst du eine Geschichte, wo dieser Name auch vorkommt. Genau, also der Kampfbereite so in der Art ist das zu übersetzen. Also hat mir sehr gut gefallen, gerade weil ich mich ja dem Östlichen auch so ein bisschen zugewandt fühle. Wie war das denn beim Schreibprozess? Also wir haben ja auch, sage ich mal, jetzt hier kein schmales Werk vor uns, ne? Das sind gut über 450 Seiten, die wir hier zum Lesen haben, die sich auch sehr schnell lesen lassen. Wie war der Schreibprozess für dich? Es gibt ja da verschiedene Methoden, wie man da ins Schreiben reingehen kann. Bist du jemand, der, sag ich mal, chronologisch vorgeht? Und was mich am meisten interessieren würde, hattest du eine klare Geschichte? Also hattest du schon so eine klare Geschichte im Kopf? Oder war es so, dass die dir irgendwann, sag ich mal, auch so ein bisschen abgedriftet ist und dann in eine ganz andere Richtung geschlagen ist, als was du eigentlich dir am Anfang gedacht hast?
Also in der allerersten Version gab es noch Figuren, die haben es nie ins Buch geschafft. Dafür haben andere gefehlt. Also Roshan zum Beispiel hat gefehlt. Das war eine weibliche Figur, die so an seiner Stelle stand und auch jemand anderes war eigentlich. Ja, ich habe Exposés geschrieben wirklich. Eine komplette Zusammenfassung dieses Buches auf wahrscheinlich so 10 Seiten. Und da gehe ich chronologisch vor. Insgesamt gehe ich immer chronologisch vor. Ich habe Freundinnen, die machen das ganz anders? Die machen das fragmentarisch oder bauen eigentlich erst ein Skelett auf für die Geschichte und packen dann Haut für Haut oder ja, oder Schicht für Schicht viel eher drauf. Also erst die Sehnen, dann die Haut irgendwie. Ich kann das gar nicht, aber ich fand das ganz spannend, das zu hören. Also ich schreibe chronologisch. Ich habe da meinen Fahrplan in diesem Exposé, wo ich sehr lange dran arbeite, damit das alles sitzt und alles irgendwie ineinander sich fügt und funktioniert, damit die Figuren da alle ja ihre Erfüllung finden oder ihren Weg vernünftig gehen können. Und dann fange ich an zu schreiben. Und das ist dann bei mir wirklich chronologisch, wobei ich auch zwischendurch immer mal wieder überarbeite. Das machen definitiv nicht alle so. Man hört auch, glaube ich, öfter, dass man das eigentlich nicht tun sollte, sondern erstmal fertig schreiben, erstmal runterschreiben. Aber irgendwie mache ich das nicht. Ich merke dann irgendwann, aber hier wollte ich ja das noch einfügen, das mache ich jetzt schon mal. Und dann habe ich es ja schon mal glatt vorne. Ja, also komplett von A bis Z bei mir.
Ja, das finde ich total interessant. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Gut, dass Marianne das anspricht. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dass du heute hier bist, dass man wirklich mal hört, okay, wie entsteht so ein Buch? Und das ist ja wirklich eine sehr umfangreiche Story und hat auch viele ja Nebenhandlungsstränge. Und da ist auf jeden Fall viel los in deinem Buch. Was mich noch interessiert, Marianne hat schon gesagt, letztes Jahr ist es erschienen. Wie lange hast du denn tatsächlich dran gearbeitet, bis der Text fertig war?
Oh, von Anfang bis Ende wahrscheinlich 2 Jahre. Würde ich schätzen.
Wow.
Ja.
Okay, wow.
Vielleicht auch länger. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann ich angefangen habe, wann ich die Idee hatte. Denn das dauert auch ein bisschen, bis diese Idee dann reif ist, sage ich immer. Es klingt ganz komisch, aber die muss irgendwie erstmal reifen, auch bevor ich was zu Papier bringe. Und dann fange ich meistens an, erstmal so auf Blanko A4 irgendwas hinzukritzeln. Und dann male ich da so Pfeile dran und merke irgendwann, dass ich so Figuren herauskristallisieren, die ich dann ja immer weiter mit irgendwelchen Details fülle, bis ich da so in so eine Richtung komme, dass die agieren können. Und dann ergibt sich daraus die Geschichte ganz gut. Ich habe in 2 Etappen geschrieben. Ich habe 100 Seiten schon vorab einmal geschrieben und für den Rest habe ich wahrscheinlich noch mal so 9 Monate, 10 Monate gebraucht. Ja, da war ich aber dann irgendwann auch wirklich sehr, sehr diszipliniert und habe sehr viel dran gesessen. Meistens so dann nach der Arbeit, also nach meinem anderen Job. Finde ich manchmal überraschend, dass das dann doch so gut funktioniert hat. Aber das, wenn man da in diesem Flow ist und das Ziel vor Augen hat, geht das ganz gut.
Ja, Chapeau erstmal zu so viel Disziplin. Das muss man auch erstmal durchhalten, gerade wenn man wahrscheinlich auch mal an einen Punkt kommt, wo es vielleicht nicht gleich weitergeht. Da schließt sich jetzt so ein bisschen meine Frage auch an, gab es dann auch eine Figur, weil das sind alles sehr starke Persönlichkeiten, müsst ihr euch vorstellen, also so war mein Empfinden in dem Buch, das sind alles sehr willensstarke Persönlichkeiten, die Albe, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch dazu sagen, dass Sarah und ich jetzt gar nicht so diese Fantasy-Leser sind, die Leserinnen, sondern sonst eher, ja, wir haben jetzt viele Bücher aus der neuen Sachlichkeit auch in unserem Podcast behandelt, ne, die letzten waren doch eher so ein bisschen schwerwiegender, also so schwere Kost, würde ich das mal sagen. Und für uns war das, sage ich dann, schon so ein bisschen Neuland auch. Also nicht, dass ich jetzt noch nie so in der Richtung unterwegs war, aber es ist, sage ich mal, jetzt nicht so das Genre, was ich sonst lese. Und wovor ich ein bisschen Angst hatte, war so eine Enemies-to-Lover-Geschichte. Ja. Die gab's nicht. Nee. Das war angenehm für mich. Also wenn ihr das gerne lest, absolut in Ordnung. Das ist wirklich nur mein ganz persönliches Empfinden. Ich kann da einfach nicht so viel mit anfangen. So. Und hab gedacht, na mal gucken, Nachtlügen, das klingt ja auch so ein bisschen romantisch am Anfang. Da war ich so ein bisschen voreingenommen, das muss ich wirklich sagen. Und ja, wir haben da so eine Art Liebesgeschichte mit drinne, die aber nicht vordergründig spielt. Und das ist das, was mir gefällt, sondern es geht wirklich um die Nachtmare, die Nachtalbe, um diese Gesellschaft. Und was mir vom Stilistischen, also wir gehen jetzt auch so ein bisschen in den Stil rein, sehr gut gefallen hat, war, dass du praktisch Intermezzi genutzt hast. Also es gibt, müsst ihr euch vorstellen, zwischen den einzelnen Kapiteln Intermezzi, also steht dann immer so Intermezzo und dann wird kurz ja eine Thematik aus der Gesellschaft der AIM erklärt oder es gibt einen Podcast, der sich mit den Alben beschäftigt und wo ich das Gefühl hatte, was einfach dazu da ist, um ja in diese Welt der Alben einzutauchen. Und das hat mir stilistisch sehr gut gefallen. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Weil man hätte das ja auch in die Geschichte mit einbauen können. Du hast aber, wie gesagt, diese Intermezzi genutzt und das war auch immer so ein ja, so eine Auflockerung fand ich zwischendurch auch nochmal. Ich weiß nicht, Sarah, wie es dir ging. Wie bist du auf die Idee des Intermezzos gekommen?
Ja, ich musste gerade erstmal kurz überlegen, denn eine von diesen Textformen, die da drin vorkommen, die ist in Zusammenarbeit mit dem Lektor entstanden, aber das war eine andere. Das waren die Rückblicke in ihre Kindheit. Die Intermezzi. Ehrlich gesagt, ich habe es in einem anderen Buch in einer anderen Form gesehen und dachte, ah, das ist ja spannend. Das war Lieber Dugo, das neunte Haus, falls euch das was sagt, ist auch Fantasy. Ist übrigens auch ohne Romance-Plot im Vordergrund. Und dort war es so gemacht, dass es so immer mal so eine kleine, ich habe gerade Lieber Dugo gezeigt bekommen, ein anderes Buch von ihr. Aber ja, da ist es so gemacht, dass, ich glaube, es ging um ein Archiv und da sind immer mal so, ja, Exponate beschrieben wurden oder irgendwelche Nachrichten aus diesem Geheimbund aus den vergangenen Jahren. Und was ich daran aber so toll fand, ich habe die ja ehrlich gesagt meistens so drüber gelesen, dachte, ja gut, kenne ich alle nicht, die Figuren, reden die wieder über irgendwelche alten Sachen aus dem Archiv. Aber irgendwann wurde es plötzlich in der Haupthandlung relevant. Und da dachte ich, oh, das finde ich ja genial. Ja, und ich hatte schon früh die Idee, dass ich dachte, ich würde da gerne so eine andere Textform noch mit reinbringen. Und gerade wenn man versucht, so ein relativ komplexes Konstrukt zu erklären, ohne die Handlung damit jetzt groß zu beschweren oder zu verlangsamen auch, fand ich das ein ganz, ja, ganz geeignetes Stilmittel und habe da ja auch verschiedenste Texte eingebaut. Am Anfang ist es noch relativ viel von Rem, das sind irgendwelche Gesetzestexte, irgendwelche Leitlinien, damit man als Leserin oder Leser da so ein bisschen drankommt und versteht, wie ticken die, wie funktioniert das, was unterscheidet die Albe jetzt wirklich von uns und was droht denen, wenn die jetzt nicht Träume stehlen, was sie ja tun müssen, weil sie selber nicht träumen können, leider. Und als das dann so etabliert war, konnte ich da ganz, ganz frei mit werden. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich dann einfach diese Welt ausschmücken konnte. Es gibt zum Beispiel eine Chanson-Diva, die ich sehr gerne auftauchen lasse, weil ich die irgendwie so ganz, ganz charmant und schrullig finde und die so ein bisschen erzählen lasse. Aus ihrem Leben als Alp. Und eine Psychologin kommt zu Wort, also eine Alp-Psychologin, wohlgemerkt. Podcaster gibt's natürlich auch. Ja, also das hat mir großen Spaß gemacht. Und da sind auch Infos drin, die dann für die Haupthandlung natürlich sehr relevant sind. Und das mochte ich.
Ja, super. Also hatte ich mir auch hier noch aufgeschrieben, in meinen unlesbaren Notizen da auch nochmal drauf eingehen zu wollen. Da sind wir uns wieder einig, Marianne. Die Intermezzi fand ich auch ganz, ganz toll. Eben auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Man lernt die Figuren dadurch besser kennen. Man erfährt, dass Isra zum Beispiel geforscht hat, eine Doktorarbeit geschrieben hat. Man lernt diese ganze Welt der Albe näher kennen, die Alpgalle und die Abläufe, die Empfehlungen und auch, dass du eben so variierst mit den Textsorten, die da auftauchen. Das ist auch super cool und spannend und genau, hat eben noch diesen Effekt, dass man mehr erfährt. Aber eben auf eine ganz subtile, schöne Art. Und interessant und witzig fand ich auch, dass du hier wirklich Fakten zum Träumen und zum Schlaf einbringst, aber auch Fakten erfindest sozusagen, die aus der fiktiven Welt kommen. Bei sowas bin ich ja total zu begeistern und großer Fan davon. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die habe ich mir notiert, weil die macht's wirklich total leicht, auch Fantasy-Einsteiger in dein Buch schmackhaft und spannend zu machen. Und genau, es ist, wie Marianne sagt, es ist auch nicht mein bevorzugtes Genre. Ich habe mal überlegt, also ich glaube, über Harry Potter, Herr der Ringe oder so bin ich beim Thema Fantasy nicht so richtig hinausgekommen. Und es gibt ja auch so ganz viele verschiedene Strömungen, ne? Und also für alle, die sagen, Fantasy, was ist das, wovon alle reden, dem sei dein Buch wirklich empfohlen. Und ich habe das sehr genossen, das zu lesen. Ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend. Und durch diese literarischen Kniffe, die echt super gelungen sind, wie zum Beispiel die Intermezzi, fand ich es einfach total gut zum Durchschmökern und ja, auch wirklich klug geschrieben. Also da steckt wirklich was drin. Und was Marianne auch meinte, ich habe nicht vorher gedacht, oh, hoffentlich ist nicht zu viel Romance-Zeug drin und so, weil ich das oft auch mag, wenn es gut gemacht ist so. Ich habe eher gedacht, okay, es geht ums Thema Träume, vielleicht ist es mir zu viel Horror irgendwie. Und das hat auch nicht zugetroffen. Also ich fand die Albträume, die du beschreibst, die Isra sozusagen auch als eine Art Autorin kreiert, die fand ich total spannend und schön und auch düster, wie du sagst. Aber wirklich ganz, ganz toll zum Lesen. Und in dem Sinne ist jetzt meine leichte Befürchtung, die ich vorher hatte, auch nicht eingetreten.
Ja, liebe Leute, also ihr habt es jetzt gerade ein bisschen rausgehört. Ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein gutes Einstiegsbuch in das Genre. Also wenn man sich dem noch gar nicht irgendwie vorher nahe gefühlt hat oder so und da mal ja reinschnuppern möchte, sei euch das am allerwärmsten empfohlen. Ich würde tatsächlich gern auch noch mal so ein bisschen zu den Figuren zurückkehren, weil das ist für mich immer so dieser Figurenaufbau und so, das finde ich immer am spannendsten. Und was du gerade gesagt hast mit dieser Romance-Geschichte, also es ist eben auch schwer, gute Romance zu schreiben, finde ich. Und für mich drückt sich Romantik halt ganz selten durch so eine Liebelei oder durch beschriebene Körperlichkeit aus, sondern es sind wie im realen Leben auch Momente und es gab durchaus auch romantische Momente in dem Buch. Also es gibt da zum Beispiel eine schöne Szene in Prag, finde ich, wo die auf der Brücke sind, auch in einem Traum. Und das hatte für mich schon auch so romantische Anklänge. Und sowas ist schön, aber es nimmt halt nicht so die Überhand ein und es bleibt subtil und das ist das, was es dann auch irgendwie schön und angenehm macht. Und genau, ich bin da einfach nicht so für dieses Hau drauf. Aber jedem das Seine. Genau, wie gesagt, zurück zu den Figuren. Ich finde wirklich alle Figuren in diesem Roman sehr windstark, muss ich sagen. Und gab es für dich dann auch eine Figur, die sich dir so ein bisschen entzogen hat oder die dann während des Schreibprozesses auch so ein kleines Eigenleben entwickelt hat? Du hast gerade von Roshan zum Beispiel gesprochen, sehr, sehr starke Figur, hat auch so eine Ambivalenz in sich in dem Buch, ne? Trägt er in sich. Genau, der würde mir da jetzt zum Beispiel spontan einfallen, aber ich denke, das weißt du ein bisschen besser.
Ja, mir war wichtig bei den Figuren, dass sie alle irgendwie so moralisch ein bisschen grau sind. Also es gibt beinahe keine Figur, die wirklich nur richtig handelt die ganze Zeit. Es gibt so ein paar, die kommen nah dran, aber die sind meistens auch unter den Figuren, die irgendwann im Buch jemanden belogen haben. Das fand ich irgendwie ganz schön mit dem Titel Nachtlügen, dass all diese Albe und auch die Nicht-Albe irgendwann mal lügen. Wenn ich jetzt so überlege, ja, Marek ist ein ziemlich aufrichtiger Charakter auch. Die Albe haben alle so ihre Geheimnisse und so ihre Konflikte untereinander. Und das war etwas, was ich noch so ein bisschen erforschen musste. Natürlich hatte ich mir vorher Ideen aufgeschrieben, wie das sein soll, was die so für Probleme miteinander haben. Aber die Details haben sich dann beim Schreiben nochmal vertieft. Die sind plastischer geworden. Irgendwann habe ich angefangen, Tagebucheinträge zu schreiben aus Sicht der einzelnen Figuren, um die so ein bisschen besser zu verstehen, auf einer tieferen Ebene noch zu verstehen. Das ist was, das habe ich häufiger, dass die Figur dann beim Schreiben auf dem Blatt eigentlich erst so richtig erwacht und mir dann noch offenbart, ja übrigens, ich mag meinen schwarzen Tee nur mit Zucker, mit sehr viel Zucker. Und das sind so ganz viele kleine Details, die sich dann irgendwie verbinden. Isra zum Beispiel ist ein sehr rauer Charakter oder sie kommt zumindest sehr rau rüber. Sie ist unfreundlich, sie ist abweisend zu allen. Das hat natürlich seine Gründe, warum sie da so ist. Sie war früher auch ganz anders. Sie war früher ein ganz extrovertierter, eigentlich charmanter Mensch irgendwie. Und das hat sich geändert, nachdem ihr da was zugestoßen ist oder nachdem sie vielleicht auch etwas zugestoßen hat, viel eher. Das ist so ein bisschen die Frage. Und da wollte ich ihr aber auch so ein bisschen was dagegen stellen, nämlich, dass sie süßes Gebäck liebt oder dass sie die Straßentauben füttert heimlich. Dass sie da so ein bisschen ihre Kanten abschmürgeln und zeigen, die ist im Herzen gar nicht so. Und das habe ich eigentlich dann auf die eine oder andere Art bei jeder Figur gehabt. Also auf Fea war sehr komplex für mich zu verstehen. Ich musste mich an Sanja ein bisschen rantasten. Das ist die Schwester von Isra, mit der sie auch Probleme hat. Und man fragt sich, was ist denn da alles vorgefallen? Aber die werfen sich wirklich große Dinge eigentlich vor und haben das nie so richtig besprochen. Und das hat sich dann viel auch in den Dialogen ergeben. Also die habe ich wirklich häufig überarbeitet, die Dialoge, bis ich so richtig wusste, was ist der Kern eures Problems? Wie äußert ihr das im Gespräch miteinander?
Ja, weil für mich, also so fantastisch wie die Geschichte auch ist, so menschlich sind die Probleme und so realistisch sind ja die Tragödien oder die Familientragödien, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen anteasern darf, die sich da abspielen. Und ich glaube, das ist das, was das Buch auch so nahbar macht. Und an der Stelle, liebe Lisanne, würde ich dich gerne bitten, auch einfach mal eine Stelle vorzulesen, denn genau das ist das, worauf wir uns oder ja, ihr euch vielleicht auch am meisten freuen, einfach mal ein bisschen aus dem Werk zu hören. Und ja, vielleicht macht euch das ja auch ein bisschen neugierig. Mhm. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, ja, also welche Stelle.
Lass das nochmal ein bisschen einordnen. Das ist nämlich hier der Anfang von Kapitel 6, was ich ausgewählt habe. Es ist also schon ein bisschen was passiert. Und Isra, das haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich, arbeitet in einem Varieté. Sie kellnert dort. Und jetzt haben wir Marek zwar schon ganz viel erwähnt, aber noch nicht erzählt, woher die beiden sich kennen. Und Marek ist ein Tuchakrobat in diesem Varieté. Und Isra, die eigentlich ihren Job hasst und auch da ziemlich schlechte Laune verbreitet, ist aber wirklich jeden Abend gebannt von dieser Vorstellung, von diesem Auftritt von Marek. So, und wir haben ja schon erzählt, sie braucht Träume. Als Alp kann sie selbst nicht träumen, ist aber auf Träume angewiesen dringend, sonst ja, stirbt sie in letzter Instanz. Darum muss sie Träume stehlen. Das macht sie nachts, wenn die Menschen schlafen. Und am Anfang des Buches nimmt sie einen Traum auf, der wirklich sehr, sehr minderwertig ist, sehr, sehr wenig nahrhaft für sie, sehr fantasielos. Und darum beschließt sie, so, das darf mir jetzt diese Nacht nicht nochmal passieren. Ich muss jetzt irgendwo hingehen, wo ich auf jeden Fall einen richtig guten Traum kriege. Und da wählt sie Marek aus, da sie ja mit seiner künstlerischen Darstellung oder Darbietung so sehr in den Bann zieht. Der muss auch gut träumen können, denkt sie sich. Und ich lese mal den Anfang vor von diesem Kapitel. Seine Wohnung lag im Hochparterre auf der Hinterhofseite und er schlief bei gekipptem Fenster. Das war fast so einfach. Halb hatte sie befürchtet, dass Marek als Künstler vielleicht eine extravagante und bizarre Nachtroutine pflegen könnte. Doch nach allem, was sie draußen auf dem Fensterbrett mitbekam, ging er direkt duschen und dann zu Bett. Sie lauschte seinem Herzschlag und seiner Atmung, gleichmäßig und langsam, Tiefschlaf. In ihrem Rucksack befanden sich die üblichen Werkzeuge, sowohl für Türen als auch für Fenster. Doch heute Nacht brauchte sie nur die eigene schmale Hand, die durch den Spalt reichte und den Griff drehte. Lautlos glitt Isra ins Innere. Ihre Fingerspitzen suchten nach der Lücke in den schweren Vorhängen. Dann schob sie sich hindurch und betrat ihre Bühne. Marek schlief auf einer Matratze, deren Lattenrost direkt auf dem Boden lag. An der Wandseite türmten sich verschiedenförmige Kissen, die Bezüge und das Laken passten nicht zueinander. Zahlreiche Risse und Astlöcher durchzogen die honigfarbenen Dielen. Sie knarrten und bogen sich unter Isras Schritten, während sie sich im Rhythmus seines Herzschlags durch das Zimmer bewegte, über die Häkeldecke auf einem Korbsessel strich und durch die ungeöffneten Briefe auf dem Sekretär blätterte. Versicherung, Verträge, behördliche Anträge, Krankenkasse. Nichts, was sie weiter interessierte. Anders als die Skizzen, die er mit Reißzwecken an die Tapete geheftet hatte. Schwarze Kohlestriche auf dickem Papier. Isra schaltete die kleine Lampe auf dem Sekretär an, um die Zeichnung betrachten zu können. Da war ein weißes Pferd, das Maul zu einem Angstschrei geöffnet, während sein Rumpf in einer Wand feststeckte. Zwei Bienen, die Flügel gebrochen, die Beinchen zusammengerollt. Eine Frau mit einem Geweih an den Schläfen und Haselnüssen statt Augen. Und ein Mann, dem drei Pinsel wie Spieße aus dem nackten Bauch ragten. Isras Blick wanderte zum Bett. So viel Dunkelheit hatte sie ihm gar nicht zugetraut. Auf einer Kommode standen eine benutzte Teetasse und eine kleine Braunglasflasche, deren Etikett Isra vertraut war. Melanoi, ein pflanzliches Schlafmittel. Sie zog Bücher aus dem schmalen Regal neben der Tür und studierte die Titel. Die meisten waren nicht auf Deutsch. Da war ein Bildband, der sie ansprach, Ghost and Goddess. Er zeigte surreale Fotografien und Gemälde in Pastell- und Sepiatönen. Sie hatte ihn kaum aufgeschlagen, als sie die Veränderung in Mareks Atemfrequenz bemerkte. Geräuschlos stellte sie das Buch zurück. Er schlief auf der Seite, eine Hand unter dem Kissen, die andere auf dem Laken zu einer lockeren Faust geschlossen. Das kinnlange Haar umrahmte in noch feuchten Strähnen sein Gesicht. Auf der Bühne trug er es stets zu einem kleinen Knoten am Hinterkopf gebunden. Isra setzte sich auf den Matratzenrand und beobachtete das Zucken unter seinen Lidern. Sie streckte die Beine aus, legte die Knöchel übereinander und beugte sich vor. Sanft schob sie ihre Finger zwischen seine. Das Erste, was sie wahrnahm, war die schneidende Kälte. Schon der erste Atemzug brannte tief in ihrer Nase und die feuchte Luft, die sie ausatmete, umfing sogleich ihre Wimpern, um darin zu gefrieren. Der Boden schwankte und es dauerte einen Moment, bis sie begriff, wo sie sich befand. Sie stand an Deck eines Eisbrechers oder Expeditionsschiffes, das friedlich über die See schaukelte. Die Schrauben und Streben des Metallkolosses knarrten bei jeder Welle, die den Bug traf. Etwas an dem Klang kam ihr vertraut vor. Es war das Echo ihrer Schritte durch das Schlafzimmer, bevor sie sich zu Marek gesetzt hatte. Menschen tendierten dazu, Umgebungsgeräusche in ihre Träume einzubauen. Sie hielt das Gesicht in den Wind und atmete eisige, klare Luft ein. Um sie herum herrschte Nacht, doch es war nicht dunkel. Isra stützte sich mit beiden Händen auf die Reling und legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel strahlte in leuchtenden Farben. Lichtbänder in Grün, Blau und Pink mischten sich über ihr zu einem surrealistischen, sich fortwährend selbst erneuernden Gemälde. Seine Farben flossen ineinander und verblassten, nur um an anderer Stelle wieder zu entstehen, zu wachsen und zu einem Spektakel aufzublühen. Es war die Art von Schönheit, in der Isra sich für Stunden verlieren konnte. Mit Mühe riss sie sich von dem Anblick los. Sie suchte das Schiff ab und fand Marek am Bug, wo das Meer gischt und Schaum aufs Deck spie. In Jeans und Winterjacke stand er mit dem Rücken zu ihr, trotzdem gab sie ihre Gestalt auf. Sie war eine Beobachterin, körperlos und unsichtbar, weder Schauspielerin noch Statistin, sondern Regisseurin. Außer ihnen beiden war niemand hier. Sie gönnte ihm noch einen Moment, sah zu, wie einige Eisberge vorbeitrieben, während sich der Himmel lila färbte. Dann presste sie ihm den Traum aus dem Kopf. Im ersten Moment geschah nichts. Das Schiff trieb gemächlich über die eisigen Wellen und ächzte gelegentlich unter dem eigenen Gewicht. Als ein tiefes Donnergrollen vom Horizont heranrollte, hob Marek fast unmerklich den Kopf. Sie ließ ihm Zeit, sich zu wundern. Dann erst riss sie das lila Lichtband in zwei und schälte den Himmel von seiner Welt.
So. Ja, also, da will man schon wissen, wie es weitergeht, oder Leute? Wir wissen's. Aber ihr habt auf jeden Fall auch mindestens eine wunderbare Chance, es auch zu wissen. Dazu kommen wir aber erst am Ende der Folge. Ne? Ein bisschen Spannung aufbauen. Spannung. Wir wollen ja, dass ihr bis zu Ende hört. Sehr schöne Stelle, die du da rausgesucht hast, einfach weil sie ein sehr, sehr schönes Bild kreiert, weil uns das sehr stark zeigt, wie Isra ihre Träume webt, möchte ich mal sagen. Also erstellt auch. Und genau, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt nach der Veröffentlichung auf Lesungen bist oder dich mit Menschen unterhältst, die das Buch gelesen haben? Gab es da eine Reaktion, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder ja, wo du auch mal vielleicht schlucken musstest, womit du nicht gerechnet hattest? Gab es da Momente?
Ja, ich hatte zur letzten Buchmesse eine Signierstunde direkt auf der Messe. Das war, ich glaube, am Messefreitag. Und das Buch ist ja auch erst 10 Tage vorher erschienen oder weniger sogar. Und ich hatte natürlich so Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Verlag, von der Lektorin, von der Hörbuchsprecherin etc. Ich glaube, die Hörbuchsprecherin war sogar die erste, die nicht aktiv am Buch mitgearbeitet hat und mir Feedback gegeben hat, wie es ihr gefallen hat. Das war ganz schön. Und dann hatte ich aber diesen Moment auf der Messe. Und da waren einige, die das natürlich signiert haben wollten, die sich drauf gefreut haben. Und da kam aber auch eine Frau mit ihrem eigenen Exemplar, wo schon so Zettelchen dran waren und so. Und sie war etwas älter als so die Leserin, die ich so erwartet hätte. Und sie war ganz begeistert und sagte, sie hat schon gelesen und sie freut sich so, dass ich da das jetzt unterzeichnen kann. Und gibt's denn noch einen zweiten Band? Und das war ganz, ganz schön, weil es so unerwartet war. Die allermeisten anderen hatten noch nichts gelesen natürlich, weil sie das Buch da gerade erst gekauft hatten. Und dann war da einfach jemand, also diese Frau, die hat gewusst, ich werde da sein. Die hat dieses Buch vorher gelesen und die hat sich gedacht, diesen schweren Klumpen schleppe ich jetzt auf der Messe mit mir rum, nur um diese Autorin treffen zu können, um mit ihr über das Buch zu sprechen. Und das war ganz, ganz schön, weil das für mich wirklich irgendwie noch neu war und unerwartet. Ja, da denke ich irgendwie, da habe ich oft drüber nachgedacht, wie schön das war.
Schön. Ja, ist einfach auch sehr wertschätzend, ne? Also total schön sowas. Das ist, glaube ich, was, was einen ja dann auch antreibt. Und also ja, ich versuche da jetzt gerade ein bisschen charmante Überleitung zu finden. Wie es dann so bei dir weitergeht, wie ist denn der Stand, was dein ja aktuelles Schaffen angeht? Gibt es denn zurzeit ein neues Projekt oder gibt es eine neue Idee, die dich umtreibt? Ist denn da was in Planung?
Ja, Ideen gibt's ganz, ganz viele. Ich arbeite an mehreren gleichzeitig. Und dann ist es ja immer so eine Frage, was klappt als erstes? ja, also sehr unterschiedliche Projekte. Also ich habe, das ist meine aktuellste Idee, die ich ausgearbeitet habe. Da habe ich auch schon ein paar Seiten geschrieben und hoffe, dass ich das vollenden kann. Das ist auch eine düstere Fantasy-Geschichte, aber geht tatsächlich ein kleines bisschen mehr in Richtung Romantasy und auch mehr in die High-Fantasy. Das sollte ich vielleicht auch kurz erklären. High-Fantasy ist, vereinfacht gesagt, ist das eine eigene magische Welt. Ist vereinfacht, aber ich glaube, das reicht so, um das greifen zu können, zum Beispiel wie Herr der Ringe. Und die Romantasy ist natürlich eine Kombination aus Romance und Fantasy. Ein bisschen das, was du vorhin schon erzählt hast, wo du nicht so der Fan von bist. Es ist allerdings auch es ist allerdings auch keine Enemies to Lovers Geschichte. Das ist ja gerade sehr, sehr beliebt, diese Konstellation. Das mache ich nicht. Es ist ein bisschen vertrackter. Es sind wieder ganz, ganz schwere Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich habe noch was völlig anderes. Das ist eher so eine cozy Urban Fantasy. Also Urban bedeutet in der gängigsten Definition, dass es unsere Welt ist, die angereichert ist durch irgendwas Magisches. Das ist bei Nachtlügen zum Beispiel so. Das ist unsere Welt. Aber es gibt Albe. Und die haben ihre eigene Gesellschaft parallel zu unserer. Und ja, das ist eher was, was in England spielt, in so einem kleinen Dorf und gemütlich ist. Und dann gibt es ein bisschen Magie. Ist auch eine Idee, die ich ganz, ganz schön finde.
Sieh schon auf Netflix.
Ja. Sehr cool. Ganz schön. Und an Hörbuchideen oder Hörspielideen arbeite ich auch.
Ah, okay. Mhm. Wie unterscheidet sich da der Prozess, wenn du sagst, du, also weil das hast du jetzt nochmal extra aufgegriffen, also dass du sagst nochmal extra Hörbuch, das ist ja auch, denke ich mal, eine andere Herangehensweise, wenn man konkret für diese Art der Literatur schreibt. Wie gehst du daran?
Ja, da muss ich ein bisschen unterscheiden zwischen Hörbuch und Hörspiel. Mhm. Also Hörspiel eher so das Gebaute mit viel Geräuschen und mit verteilten Rollen etc. Und das Hörbuch, das ja, ein Audiotitel ist, aber fürs Hören geschrieben. Das unterscheidet sich dann natürlich ein bisschen weniger vom Buch, wenn man da eine Erzählstimme hat. Aber es gibt so ein paar Dinge zu beachten. Ich arbeite jetzt zum Beispiel an einer Serie oder entwerfe das Konzept für eine Serie. Das sind so, ich glaube, 6 Folgen. Und da ist die Dramaturgie dann natürlich ganz anders als in einem Roman. Was auch anders ist, ist die Sprache ein Stück weit, weil ich da mir nicht so unglaublich lange Schachtelsätze leisten kann, wie das auf dem Papier vielleicht möglich ist. Ja, das muss ein bisschen anders angefasst werden. Ich würde sagen, die Dramaturgie ist so das, ja, das Wichtigste. Und ich habe auch, das ist vielleicht mein persönliches Empfinden, ich habe das Gefühl, dass beim Hörbuch es schneller so richtig in die Handlung gehen sollte. Dass man da nicht erst lange Einleitungen macht, sondern das ein bisschen anders aufbaut. Das Hörspiel, natürlich nochmal, ganz anderer Fall. Also noch viel extremer all das, was ich eben gerade schon aufgezählt habe. Ja, das ist dann wirklich, da muss geschaut werden, wie viel Geräusch kann ich denn hier jetzt gerade reingeben? Wie viel Geräusch brauche ich? Kann ich durch das Geräusch bereits beschreiben, was hier gerade passiert? Oder muss ich das irgendwie in der Sprache machen? Also das ist dann, ja, das ist ein bisschen komplexer. Aber macht auch Spaß. da dann eigene Lösungen zu finden, weil ich da natürlich meistens nicht die Figur habe, die sagt, da war er ja, da kommt er, jetzt ist er da. Sehr gut. Ne, also das gibt's natürlich, aber geschickter ist, wenn man das irgendwie anders darstellen kann. Wenn man als Hörerin oder Hörer da anders mitbekommt, dass er jetzt gerade angekommen ist, als wenn das jemand sagt, was dann sehr hölzern klingen kann. Ah, da bist du ja. Ja, das ist ein bisschen, also das Hörspiel ist herausfordernd, weil es einfach so, ja, so ganz andere Ebenen noch hat, die man nutzen kann, aber eben auch welche, die man nicht nutzen kann.
Du hast es gerade schon angesprochen, deiner schönsten Momente oder die dir immer noch im Kopf sind mit Lesenden, waren auf der Buchmesse. Jetzt haben wir wieder die Buchmesse, jedenfalls jetzt, heißt, wenn diese Folge erscheint. Und kann man dich denn dieses Jahr da auch wieder treffen?
Auf jeden Fall. Buchmesse ist immer so ein Termin, an dem ich mir schon Anfang des Jahres frei nehme von meinem anderen Job, weil ich weiß, nein, da bin ich 4 Tage, meistens 5 Tage, weil ich den Montag danach brauche, um mich zu erholen. Da bin ich 4, 5 Tage wirklich nur im Buchfieber. Ich habe dieses Jahr kein aktuelles Buch da, aber das heißt eigentlich nur, dass ich weniger offizielle und mehr inoffizielle Termine habe, was ganz schön ist. Ich habe aber auch ein bisschen was Offizielles, und zwar auf der großen Bühne. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Halle das dieses Jahr ist. Das wird die Halle sein, in der auch die Fantasy ist. Halle 3 oder 1, wahrscheinlich Halle 3. Ja, ich glaube um 16 Uhr ist das, am Messefreitag. Da ist nämlich die Sera-Preisverleihung und da werde ich auf jeden Fall da sein, mit allen anderen Nominierten natürlich, also mit allen, die da sind. Und freue mich da auch schon ganz dolle drauf. Ob ich da auf der Bühne stehen werde, das ist noch sehr, sehr ungewiss. Das weiß noch niemand, glaube ich. Aber vor der Bühne werde ich auf jeden Fall sein und dort sitzen und klatschen und mich freuen und zuhören. Und das wird schön. Ja. Und sonst, ich habe eventuell auch noch einen zweiten Termin, aber das ist, glaube ich, noch nicht zu 100% sicher zu diesem Zeitpunkt. Aber womöglich bin ich schon direkt vor der Preisverleihung dort für etwas anderes.
Ja, das klingt alles sehr mysteriös und spannend, bildet auch einen wunderbaren Rahmen ja zur Einleitung, denn wie gesagt, wir können es ruhig auch nochmal wiederholen. Die Sanne ist für den Seraph Award nominiert, wo wir natürlich an der Stelle auch ganz herzlich gratulieren möchten und wir drücken dir natürlich alle Daumen, dass das funktioniert und dass du da mit einem Preis nach Hause gehst, aber wünschen dir natürlich auch so ganz viel Spaß auf der Messe. Gibt's denn für dich persönlich ein Highlight, ein Buchmesse-Highlight, wenn du sagst, du nimmst dir da auf jeden Fall immer die Zeit auch dafür? Ich glaube, uns geht das ähnlich. Ich habe mir tatsächlich den Montag auch freigenommen, Sarah, weil ich merke das langsam auch, dass ich das brauche. Sarah, wie ist das bei dir? Also wir haben uns ja dieses Jahr auch komplett das so getaktet, dass wir nehmen die Folgen, müsst ihr euch vorstellen, alle so vorher auf, dass wir im März keine Folgen aufnehmen müssen, damit wir da komplett Zeit für die Messe haben. Das haben wir mittlerweile auch mitgekriegt, dass das sonst echt zu viel wird bei uns. Gerade auch mit der Vorbereitung. Wie ist das bei dir dieses Jahr?
Also ich war dieses Jahr auch so clever und habe mir direkt Anfang des Jahres den Urlaub genommen dafür. Weil ich zum Beispiel auch einfach mal Lust habe, die Buchpreisverleihung zu sehen, da mal dabei zu sein zum Beispiel. Seraph klingt auch total spannend. Das gibt's ja auch noch nicht so lang. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten ist ja aber auch in der ganzen Stadt, in ganz Leipzig, wahnsinnig viel los. Marianne, du organisierst ja auch noch eine Lesung. Und ich glaube, bei mir wird dieses Jahr sehr viel auch um das Drumherum, um Leipzig liest, los sein, dass ich mir da einiges angucken kann. Ich habe in der Woche auch noch Geburtstag. Das heißt, ich habe mir vorher schon ein bisschen freigenommen und deshalb den Montag, das ging dann nicht mehr.
Ja, ich glaube, insgesamt haben wir das alle ganz gut getaktet. Ja, an der Stelle kommen wir zu dem Punkt, den ich halt schon so ein bisschen angeteasert habe, liebe Leute. Und zwar, ja, wir haben Buchmesse, wir haben Geburtstag, es sind alles ganz tolle Ereignisse und das wollen wir auch mit euch ein bisschen feiern und euch auch mal Danke sagen. Und wir sagen natürlich als allererstes Danke an den Klett-Cotta Verlag, denn der hat uns ein Exemplar von Nachtlügen zur Verfügung gestellt, was wir verlosen werden. Das heißt, Lisanne sitzt neben uns, die kriegt hier gleich einen Stift in die Hand und wird das signieren. Und genau, dann schaut bitte auf unserem Instagram-Kanal vorbei und Ja, kommentiert da. Ich habe mir jetzt überhaupt noch gar nicht überlegt, wie wir das irgendwie gestalten. Also wahrscheinlich werden wir irgendwie von euch verlangen, dass ihr kommentieren müsst und irgendwas Nettes schreibt zu uns, wie toll ihr uns findet und überhaupt. Das freut uns immer. Genau. Nein, also da wird es auf jeden Fall irgendwas geben und da wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Spaß und ganz viel Glück. Ja, dass ihr das Buch gewinnt, denn ihr habt, glaube ich, jetzt in den letzten fast 50 Minuten mitgekriegt, dass es auf jeden Fall lesenswert ist und euch eine ganz wunderbare Lektüre bietet. Und an der Stelle, liebe Lisanne, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass du mit uns über dein Buch Nachtlügen geredet hast. Und genau, wir wünschen dir natürlich ganz viel Spaß auf der Buchmesse und freuen uns jetzt schon auf das nächste Buch. Und an der Stelle fällt mir ein, Sarah, du hattest ja auch erwähnt, dass es eine Stelle gibt, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Und genau, magst du uns die einmal vorlesen? Da wäre ich jetzt auch noch ein bisschen gespannt. Das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, bevor wir in den Abgesang gehen.
Ja, total gern. Also es gab mehrere Passagen, die bei mir wirklich hängen geblieben sind oder über die ich im Nachgang dann wirklich nochmal nachgedacht habe, was so im Kopf geblieben ist. Das waren einmal die Musterträume zum Beispiel, die die Albe auch zur Verfügung haben, wenn sie nicht so viel eigene Anstrengung investieren können oder wollen, um die Träume zu schaffen, dann können sie auf Musterträume zurückgreifen. Das fand ich eine super geniale Idee. Und die, die im Buch genannt werden, damit hast du mich total gekriegt. Ich war total ertappt. Das waren einmal, dass einem die Zähne ausfallen, die ewige Prüfung und ich glaube, dass man flieht und nicht vorankommt. Was genau die drei Sachen sind, wenn ich schlecht träume, dann träume ich meistens sowas. Das fand ich total super, dass du direkt das rausgepickt hast. Und ansonsten hat mich das Buch auch mit meinen Albträumen ausgesöhnt, was ich auch einen ganz schönen Gedanken fand. Und da ist die angesprochene Textstelle mir im Kopf geblieben, die habe ich hier markiert. Die wollte ich nochmal mit euch heute teilen, weil ich den Gedanken einfach so schön fand. Es geht um das Aussöhnen mit den eigenen Albträumen. Hast du nie ein schlechtes Gewissen, wenn du Menschen Angst machst? Isra hob überrascht die Brauen. Ich glaube nicht, dass ich etwas Schlechtes tue, wenn ich Schlechtes zeige. Ängste gehören zum Leben dazu. Wir helfen euch nur, mit euren besser umzugehen. Und das fand ich einen ganz tollen Gedanke.
Super schöne Textstelle hast du rausgesucht. Das macht die Sache hier gerade so wunderbar rund, Sarah. Ganz toll, bin begeistert. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, wir wünschen euch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend und natürlich gute Nacht. Schlaft schön und vor allem träumt was Gruseliges diesmal, denn ihr wisst nicht, wer euch den Traum eingesetzt hat. Bis dahin, eure Marianne
und eure Sarah. Ciao.
Tschüss und vielen Dank.